Hallo Herr Bennecke.
Hallo, guten Tag.
Ja, man hört so ein bisschen im Hintergrund, Sie sind unterwegs. Ist man das als Kriminalbiologe, ist man da offenbar viel auf Achse? Wo stecken Sie denn gerade?
Zumindest wenn man Freiberufler ist. Ich bin gerade unter einem Bahnhofbogen am Alex, also am Berlin-Alexanderplatz und stecke also quasi unter dem Bahnhof und springe auch gleich in den nächsten Zug, weil ich eben gleich wieder einen Vortrag halte in Guben, also an der polnischen Grenze, zum Thema, wie man kriminalistisch denkt und eben auch, wie man Fälle richtig löst.
So, so, ein Leben auf Achse sozusagen.
Ja, genau, ja, im wahrsten Sinne des Wortes oder im Moment gerade unter den Achsen der Täter.
So könnte man es auch sagen. Ich habe es eben bereits angesprochen, Fernsehserien wie CSI Miami, früher Der letzte Zeuge mit Ulrich Mühe oder auch der Münsteraner Tatort, die rücken den Gerichtsmediziner in den Mittelpunkt der Geschichte. Ist denn Ihr Leben als Kriminalbiologe so glanzvoll wie das Leben von Professor Karl Friedrich Börne?
Das weiß ich nicht, weil ich die alle nicht kenne, weil ich keinen Fernseher habe, aber... Also. Habe auf jeden Fall von den Fragen aus dem Publikum schon mitbekommen, dass da immer alles zusammengezogen wird. Also der Rechtsmediziner, der Facharzt für Rechtsmedizin, der eine 5-jährige Zusatzausbildung macht, nachdem er sein Arztstudium sozusagen abgeschlossen hat, der wird vermischt mit dem Spurenkundler, der sich gut auskennt mit Haaren, Sperma, Blut, Kot, Urin. Das wäre dann vielleicht der Kriminalbiologe. Und das wird häufig auch noch zusätzlich vermischt mit dem Polizisten, der ermittelt, also der fragt, wer kennt wen, wer hat mit wem telefoniert, wer hat der Lebensversicherung abgeschlossen und wer kriegt das Geld und so. Und diese ganzen Vermischungen, die sind halt Quatsch, aber das macht ja nichts, weil es ist ja ein Spielfilm. Und ich meine, im Spielfilm darf man ja alles erfinden. Ich bin ja zum Beispiel Biologe und wenn ich den Film Bambi sehe von Walt Disney, dann schreibe ich ja jetzt auch keinen biologischen, flammenden Brief, dass Rehe nicht sprechen können oder sowas. Also das ist also nicht schlimm, wenn da was erfunden wird.
Da kann man auch mal mehrere Expertisen in eine Person hinein projizieren sozusagen.
Genau.
Sie gelten vor allem als Experte für Insekten auf der Leiche. Wie kommt man denn dazu? Haben Sie früher als Kind gerne Spinnen und Maden gesammelt oder wie?
Nein, überhaupt nicht. Spinnen mag ich auch gar nicht so gerne, sondern lieber alle möglichen anderen wirbellosen Tiere. Und ich bin da reingerutscht, weil ich im Institut für Rechtsmedizin gearbeitet habe, weil ich genetische Fingerabdrücke lernen wollte. Das fand ich sehr, sehr spannend und das konnte man damals nur in der Rechtsmedizin. Und dann haben sie uns als Biologen halt in den Keller gesteckt, wo die alten Affenställe waren, weil man gesagt hat, das passt ja zu den Biologen, ne? alte Affen und so. Weil da aber gleichzeitig unten die Leichen waren, nicht im selben Raum, aber direkt daneben, konnte ich mir halt meine wirbellosen Tiere angucken. Davor hatte ich mit Tintenfischen gearbeitet, also und Blutegeln und so, also jetzt gar nicht mit Insekten, aber auf den Leichen waren die einzigen wirbellosen Tiere halt die Insekten. Und dann haben die Polizisten gesagt, was macht denn da? Und so hat sich die Zusammenarbeit wirklich mit allen, also den Rechtsmedizinern, den Polizisten und allen anderen, die sich dafür interessieren, einfach durch Zufall entwickelt.
Mich würde mal interessieren, was macht man denn so als Kriminalbiologe den ganzen Tag? Sie sind ja Radiohörern, vor allem auch als wöchentlicher Experte bei den Profis bei Radio 1 ein Begriff. Muss man als Kriminalbiologe noch ein weitere Standbeine haben?
Ja, das ist Geschmackssache. Es gibt auch Leute, die arbeiten beim Landeskriminalamt oder beim Bundeskriminalamt, die haben ganz normale Arbeitszeiten von 8 bis 3 oder so und die können ganz normal arbeiten, die haben ein sehr hohes Einkommen und lebenslang bis zum Tod halt eine sehr, sehr hohe Pension oder wie das da heißt, also da muss man dann nicht die ganze Zeit durch die Gegend gurken oder so, aber wenn man Freiberufler ist, sieht das natürlich anders aus, da muss man halt sein Klopapier und seine Bleistifte und sein kleines Blöckchen und seinen kaputten Computer selber bezahlen und dann ist es halt besser, wenn man versucht, möglichst viele interessante Sachen zu machen, die auch gleichzeitig noch manchmal Geld bringen, wobei das halt im Prinzip albern ist. Zum Beispiel haben meine Gattin und ich gestern jetzt in der Universität hier in Berlin langen Vortrag gehalten und da hatten die halt nur 100 Euro übrig. Und also für alles, inklusive 2 Zugfahrten, 2 Übernachtungen, 2 Taxifahrten. Die haben also wesentlich mehr gekostet als das Honorar.
Muss dann auch mal die Jugendherberge herhalten.
Ich bin sowieso in Berlin immer im Hostel, also das ist egal. Aber selbst dafür reicht es nicht. Also das ist immer noch teurer als dieses angebliche Honorar.
Zuletzt erschienen von Ihnen das Buch Vampire unter uns. Darin schreiben Sie, dass Vampire keine literarische Erfindung sind, sondern tatsächlich unter uns leben. Wie bitte was?
Ja, das sind Leute, die glauben, dass sie möglicherweise Vampire sein könnten. Das war inspiriert von den Romanen von Anne Rice, die in den 90er Jahren so sehr einflussreiche Vampirromane geschrieben hat, die auch noch ein bisschen düsterer waren als die aktuellen Twilight-Romane. Und da hat sich dann so eine Jugendsubkultur da dran geplanscht. Da war ja Fern des Jekle. Und alles ging unter und wurde schwarz und unsicher. Und dann gab es eine riesige Veranstaltung in New Orleans, wo ja Interview mit einem Vampir auch gedreht wurde, der Film, und wo das Buch wahrscheinlich auch spielt. Ne? Und da gab es dann also einige Leute, die das über das kostümhafte und symbolische Jahrtausendende und so hinausgehoben haben und die dann wirklich gedacht haben, sie wären Vampire. Und daraus ist was ganz Interessantes entstanden, weil ich mich mit denen dann unterhalten habe, als ich in New York gewohnt habe. Und da waren sehr, sehr viele von denen und das war lustig. Also es gibt dann halt genetische Theorien, soziale Theorien und kulturelle Theorien, wie man halt ein Vampir sein kann, psychologische Theorien, dass man zum Beispiel ein Fetischist ist. Und dann gab es auch große Untersuchungen dazu von der Atlanta Vampire Alliance, was man für seelische Besonderheiten hat, wenn man so glaubt, man wäre ein Vampir und vor allen Dingen glaubt, man müsste Blut trinken. Das war also sehr, sehr, eine sehr wilde und aufregende Sache. Im Moment ist das ja alles weichgespült, weil durch Twilight sind Vampire jetzt ja Leute, die mit ihrer Familie Sport machen und nach der Ehe erst Sex haben. Also da ist das Abenteuer jetzt nicht mehr so groß.
Sagt Kriminalbiologe Marc Benecke. Er hat zahlreiche Bücher und Aufsätze zum Thema Mord veröffentlicht und war bei Detektor FM im Interview. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr, sehr gerne.